Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Hebräerbrief, und zwar unter die Verse Hebräer Kapitel 4, die Verse 4 bis 16. Und ich lese als Schriftlesung dazu ab Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 10. Aber noch einmal, die Predigt soll dann über die Verse gehen, Kapitel 4, die Verse 4 bis 16. Hebräer, Kapitel 4, ab Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Und ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, der von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Und dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt hoher Priester, nach der Weise Melchisedeks. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der vor uns liegenden Woche, am kommenden Donnerstag, feiern wir im Rhythmus des Kirchenjahres den Tag der Himmelfahrt Jesu. 40 Tage nach der Auferstehung unseres Herrn und 10 Tage vor Pfingsten. Und an diesem Tag, beim Himmelfahrtstag, da erinnern wir uns an das Hingehen Jesu zu seinem Vater in den Himmel. Frage: Werden wir dieses Fest feiern? Werden wir an dieses Ereignis denken? Es ist ja kein Geheimnis, dass dieser Tag so ein wenig das Stiefkind auch des Kirchenjahres ist. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Sie bekommen alle ihre Aufmerksamkeit in Gottesdiensten, zum Teil auch in der liturgischen Formgebung. Aber dann dieser Himmelfahrtstag. Dieser Himmelfahrtstag, der so etwas einsam in der Woche steht, diesmal sogar gleich am Anfang, am 1. Mai, was auch nicht gerade dazu beitragen dürfte, dass mir dieses Ereignis der Himmelfahrt Christi gedacht wird. Seien wir ehrlich. Wenn dieser Tag heranrückt, dann denken wohl nicht wenige von uns eher an ihre Erdenfahrt. Man denkt daran, einen Ausflug zu machen, einen Familienbesuch abzustatten, wenn es das Wetter es erlaubt, eine Fahrt ins Blaue zu veranstalten. Aber selbst dann, wenn wir beim Näherrücken des Himmelfahrtstages nicht nur an unsere Erdenfahrt denken, sondern uns auf die spezifisch heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Tages zu besinnen suchen, da stellt sich doch die Frage, was gibt es eigentlich an diesem Tag zu feiern? Sollen wir uns darüber freuen, dass unser Herr weggegangen ist? Nicht wahr, beim ersten Nachdenken kann man auf diesen Gedanken kommen, dass wir beim Himmelfahrtstag einen Tag feiern, an dem wir das Verschwinden, das sich Entfernen unseres Herrn feiern. Und das sollen wir feiern, ein Verschwinden? Bis zum Tag seiner Himmelfahrt weilte Jesus über Jahre hinweg hier auf dieser Erde. Er war sichtbar, er lehrte, er heilte, er tat Wunder. Und wie freuten sich die Jünger, als ihnen der Herr nach seiner Auferstehung wieder erschien, mit ihnen aß, mit ihnen sprach. Aber dann, 40 Tage nach seiner Auferstehung, steht der Herr plötzlich auf. Er führt seine Jünger aus der Stadt Jerusalem hinaus. Und manches mutet an wie ein zweiter Auszug. Und zugleich stellt sich die Frage, und vermutlich bewegte das auch die Jünger an diesem Morgen, wohin geht diesmal denn die Reise? Wohin wird der Herr gehen? Will er sich erneut aufmachen nach Galiläa? Jesus schlägt zunächst den Weg hin zum Ölberg ein. Nach Galiläa geht's? Oder will er Freunde besuchen in Bethanien? Lazarus, Maria, Martha, rechts oder links herum an dieser Weggabelung dort am Ölberg. Und dann nähern sie sich dieser Abzweigung. Und da muss dann die Entscheidung getroffen werden. Wohin geht der Herr? Und ziemlich genau an dieser Weggabelung, da hebt der Herr seine Hände, er segnet die Jünger und er schlägt weder einen Weg ein, rechts noch links, sondern einen Weg, der in die Höhe führt. Es ist ein vertikaler Weg. Es ist ein Weg, der für Sterbliche nicht begehbar ist, für Engel, für Jesus, aber eben nicht für die Jünger. Jesus schaut sie an, er segnet sie, sie folgen ihm mit ihren Augen, sprachlos, ein ganz neuer Weg, eine ganz neue, völlig unerwartete Richtung, also kein Ausflug zu Freunden nach Bethanien, auch nicht zum See Genezareth, dorthin zurück, wo alles anfing einst, vor einigen Jahren und dann noch einmal nach seiner Auferstehung. Hier beschreitet Jesus einen Weg, der nicht führt von Tür zu Tür, sondern einen Weg, der in eine ganz andere Richtung führt, einen vertikalen Weg. Höher, über die Wolken, die Luft, Richtung Freiheit, Richtung Himmel. Bevor die Jünger auch nur daran denken können, ihm zu folgen oder noch irgendetwas zu sagen, da wird das Bild Jesu in dieser Wolke undeutlicher und dann verschwindet es ganz. Da fällt die Decke. Wir lasen vorhin in der Apostelgeschichte, er, Jesus, wurde emporgehoben, indem sie es sahen und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Jesus, er wird ihren Augen entzogen. Jesus ist weg. Und nur einige wenige haben Jesus nach dem Himmelfahrtstag noch gesehen. Stephanus, Paulus, Johannes auf Patmos, aber wir gehören nicht dazu. Für uns ist das alles zu hoch. Und das soll ein Grund zum Feiern sein? Ist der Himmelfahrtstag nicht ein Jesus-Verschwindetag? Ist es nicht wirklich überflüssig, einen solchen Tag zu feiern? Beim Blick nach oben sehen wir nichts. Aber, und das ist wichtig, wir hören etwas. Was da im Himmel geschah in den Tagen nach der Himmelfahrt, das hat Gott selbst den Menschen geoffenbart. Und diese Menschen haben es weitererzählt, sie haben es aufgeschrieben und wir können es lesen, so wie hier im Hebräerbrief. Und der inspirierte Schreiber des Hebräerbriefes, er verkündigt es uns. Nein, der Himmelfahrtstag ist nicht in erster Linie ein Jesus-Verschwindetag, sondern er ist ein Tag des Erscheinens. Jesus verschwand zwar aus unserem Gesichtskreis, aber er erschien vor dem Thron Gottes, vor dem Thron der Gnade, wie es hier heißt, inmitten der heiligen Engel. Der Himmelfahrtstag, er ist ein Ankunftstag vor dem Thron des Vaters. Und wenn das für uns weniger wichtig erscheint, dann befinden wir uns gewaltig im Irrtum. Denn durch dieses Erscheinen von Christus gewinnen wir, mir noch, das Verschwinden von Jesus ist eine Kleinigkeit, eine Nebensächlichkeit angesichts dessen und im Vergleich dazu, was wir durch das Erscheinen Christi vor dem Thron Gottes gewinnen. Angesichts dessen, dass er 10 Tage danach dann den Heiligen Geist ausgesandt hat. Jesus sagt einmal, es ist euch nützlich, dass ich hingehe, weil ich euch den Heiligen Geist sende. Was an diesem Himmelfahrtstag geschah, das ist ein heilsgeschichtlicher Fortschritt. Und es ist auch ein Fortschritt für uns. Warum schreibt der Mann durch den Heiligen Geist darüber so viel? War das wichtig für die Leser hier des Hebräerbriefes? Brauchten die Leser das? Mussten sie das wissen? Die Antwort darauf lautet, ja. Ja, sie mussten es dringend wissen. Die ersten Leser des Hebräerbriefes, sie waren jüdische Christen. Und als jüdischer Christ schien man damals äußerlich betrachtet nicht besonders gut dran zu sein. Man war isoliert. Vergessen wir nicht, es gab in diesen Jahren noch den Tempel mit all seinem Prunk und seiner Pracht. Da auf dem Tempelareal, da liefen die Priester herum. Sie brachten Opfer da. Und zuweilen trat der hohe Priester auf, in prächtigen Gewändern. Und dann war der ganze Vorhof voller Menschen. Und Gott schien nahe zu sein. Und dann ging er in das Heiligtum und einmal im Jahr sogar in das Allerheiligste. Da konnten sich die Menschen sicher fühlen. Da schien Gott nahe zu sein. Wenn ein Jude aus dem Vorhof der Heiden in den Vorhof der Juden hineinschritt, die Heiden gewissermaßen hinter sich ließ, da konnte er tun, dieses im Bewusstsein: Ich komme jetzt heim zu Gott. Ich gehöre dazu und die Heiden nicht. Und nehmen wir einmal an, ein solcher Jude, der kommt eines Tages mit einem Christen ins Gespräch. Können wir uns vorstellen, dass dann ein Jude einen Christen fragte: Sag mir doch mal, was hast du eigentlich immer mit diesem Jesus von Nazareth? Der ist doch gar nicht mehr da. Was hast du eigentlich noch zu suchen bei diesem Häuflein Christen unter der Leitung da von diesem Kephas und Jakobus wohl auch noch? Ihr habt noch nicht mal richtige Priester verglichen mit uns, die wir im Vorhof opfern. Seht ihr doch ziemlich ärmlich aus, oder? Ihr habt keinen Tempel, ihr habt keine hohen Priester. Für euch muss Gott eigentlich doch recht weit weg sein. Mit diesem gekreuzigten Jesus. Komm doch wieder zurück zum Tempel. Bald ist der Versöhnungstag. Und wenn du dich dann inmitten dieser unüberschaubaren Menschenmenge auf deine Zehenspitzen stellst, dann kannst du dort in der Ferne sehen, wie unser hoher Priester dann an diesem Tag in leinenen Gewändern mit einer prächtigen Schale voller Blut in den Tempel hineingeht. Und dann für unsere Sünden das Blut im Allerheiligen versprengt. Da kann man sich sicher fühlen. Komm doch wieder zurück. Und ja, man selbst kommt zwar nicht in den Tempel hinein, aber ist das so wichtig? Wenn nur der hohe Priester hineinkommt, und das passiert bei uns, so sagte der Jude, jedes Jahr. Und das gibt ein beruhigendes Gefühl. Der hohe Priester, er geht hinein und er kommt dann wieder zurück. So nahe ist uns Gott. Wenn derartige Stimmen an die Ohren der hebräischen Christen dringen und wohl auch entsprechende Versuchungen aus ihrem eigenen Innern emporsteigen, sodass die Gefahr besteht, dass die Christen wieder in das Judentum zurückgleiten, da flattert plötzlich in diesen Kreis der Christen der Brief, den wir als Hebräerbrief kennen. Und dieser Brief gibt genau auf diese Frage eine Antwort. Und die Antwort lautet: Ihr Christen, ihr habt es viel besser als die Juden im Tempel. Ja, aber was kann man denn bei den Christen sehen? Antwort: Mit den Augen nichts. Aber höre einmal auf das Wort Gottes. Christen leben im Glauben. Und der Glaube ist gerade ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Im Glauben kannst du etwas sehen, das du mit deinen irdischen, mit deinen fleischlichen Augen nicht wahrnimmst. Dann kannst du hineinschauen im Glauben in den Himmel. Dort schaust du einen anderen hohen Priester. Einen, wie heißt es hier in Hebräer 4, einen großen hohen Priester. Nicht einen großen hohen Priester, sowas kannte man im Alten Bund nicht. Da hatte man Priester, da hatte man auch einen hohen Priester, aber einen großen hohen Priester, wie es hier in Vers 14 heißt. Nein, den hatte man nicht. Aber genau das ist Jesus. Er ist ein großer Hoherpriester im Vergleich zu all diesen hohen Priestern und all diesen Priestern, die da im Tempel herumlaufen. Warum ist er das? Antwort: Jesus ist nicht durch einen irdischen Vorhof geschritten, um dann prächtig in das Heiligtum und das Allerheiligste einzuziehen, sondern er ist, und ist das nicht großartig, durch die Himmel gegangen. Vers 14. Und dieser Himmel ist höher als die Erde, für uns unsichtbar, aber trotzdem real. Und da im Himmel, da wohnen die Engel und Erzengel, die Mächte und Kräfte, die Seraphim und die Cherubim. Da ist das unsichtbare Zentrum dieses Universums. Von dort wird alles gelenkt und gesteuert, auch das, was hier auf dieser Erde geschieht. Dort im Himmel, da sind die Engel vor dem Angesicht Gottes, die in einem direkten Verkehr mit ihm stehen. Dort wohnen die Allergrößten, Gabriel, Michael. Dort kommen du und ich nicht hinein. Auch der hohe Priester nach der Ordnung Aarons, also der von Aaron abstammte, auch er kommt nicht hinein. Für Menschen ist das zu hoch. Aber Jesus. Jesus, er geht durch die Engel, durch die Schar der Engel hindurch. Die Reihen, sie gehen, treten auseinander, sie weichen zur Seite. Und es entsteht ein Weg hin zum allerhöchsten Thron. Dort, wo Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Und wo die Engel mit ihren Flügeln ihr Angesicht bedecken, ehrfürchtig und voller Scheu bedecken. Dorthin schreitet Jesus. Und wenn wir uns das einmal klar machen, ist dies eines der spannendsten Augenblicke in der gesamten Welt- und Heilsgeschichte. Denn einst hatte Gott das Prunkstück seiner Schöpfung, Adam und seine Frau, den Mann und die Männin, aus dem Garten Eden verwiesen. Die Cherubim versperrten seitdem mit flammendem Schwert den Weg. Und seitdem ist der Himmel verschlossen. Nun aber ist Christus durch und in den Himmel gefahren, hin zum Vater. Meine Brüder und meine Schwestern, könnte es sein, dass wir nur deswegen keinen Zugang zum Himmelfahrtstag finden, weil wir ihn immer verkehrt betrachten, aus der verkehrten Perspektive? Das Spannende am Tag der Himmelfahrt Jesu ist nicht, dass Jesus den Augen der Jünger entschwand. Das Spannende ist, dass er an diesem Tag vor den Vater treten darf. Und die Frage an diesem Tag lautet: Wird es ihm gelingen, dort im Himmel einen festen Stand zu bekommen? Das ist heilsgeschichtlich die entscheidende Frage. Denn das ist die gewaltige Botschaft von Himmelfahrt, dass Jesus eben nicht kurz danach zur Erde zurückfällt, versenkt aus dem Himmel geworfen wird, sondern er geht in den Himmel. Er schreitet vor das Angesicht Gottes und es bleibt ruhig. Er kommt nicht zurück. Er wird dort aufgenommen von seinem Vater. Er wird dort angenommen. Jesus ersetzt seine durchbohrten Füße in den Himmel und er kann dort bleiben, wenn das kein Grund nach dem Sündenfall zum Jubeln ist. Darf ich es einmal salopp formulieren? Die Landung ist geglückt. Der Mensch hat den Himmel, soll ich sagen, erobert, Zutritt bekommen, aber nicht durch sich selbst, nicht aufgrund eigenen Vermögens, sondern weil da jemand anders vor den Thron Gottes, in die Gegenwart Gottes geschritten ist, nämlich Christus. Er ist durch den Himmel gegangen und er verglühte nicht. Für uns ist dieser Zugang zum Vater nach dem Sündenfall unmöglich. Wie aber kommt es dazu, dass Jesus die Cherubim unverletzt passieren kann? Dass sie ihn nicht zurückwerfen? Nun, die Antwort, die lesen Sie hier in Hebräer 4. Weil der Sohn Marias der Sohn Gottes ist. Er ist Gott, auch Gott und gleichzeitig Mensch. Darum darf er hineinkommen, als Sohn, als Kind. Und er kommt für uns hinein, als unser hoher Priester. Er kommt als einer, der unsere Namen bei sich hat, bei sich trägt. So wie der hohe Priester im Alten Bund die Namen der Stämme Israels an seiner Brust trug und hier auf seiner Schulter trug. In unserem Abschnitt heißt es dann weiter in Vers 14, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Gemeint ist das Bekenntnis, dass Jesus unser hoher Priester ist. Das haben wir doch alle im Glauben erfahren. Als er sich einst und dann immer wieder in seiner Gnade über uns beugte, wir, die wir in die Hände der Räuber gefallen waren und er unsere Wunden versorgte, sich über uns erbarmte. Dann richtete er sich auf nach dem Gang ans Kreuz und er ging in den Himmel hinein. Und nun halte ihn im Glauben fest. Halte dieses Bekenntnis fest, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Genauso wie er für uns starb, um unsretwillen, genauso ist er jetzt für uns, um unsretwillen, hoher Priester. Genauso steht er jetzt vor dem Thron des Vaters. Dieses Bekenntnis halte fest. Ich sagte es bereits, ein hoher Priester erträgt die Namen auf seinen beiden Schulterstücken und dann auch am Brustkleid. Ein hoher Priester, er hat die Namen des Volkes bei sich. Dafür ist er ja schließlich hoher Priester. So lesen wir es in 2. Mose Kapitel 28. Und genauso verhält es sich mit Jesus. Auch er sitzt nun zur Rechten des Vaters. Und Frage, wie geht es da nun zu vor dem Thron Gottes? Antwort, wenn Gott meinen Namen da sieht und wenn er deinen Namen dort sieht, was wird er dann sagen? Wird er dann sagen, mit diesem Namen da, geh weg, ich kenne diesen Namen nicht, oder was wird er sagen? Wer wird sich dann einsetzen für uns, für solche sündigen, schwachen, elenden Menschen? Wer ist dann der Advokat für uns aussichtslose Fälle? Antwort, Jesus. Er bleibt. Das ist die Botschaft am Himmelfahrtstag. Und Gott sei Dank, Christus darf dort auf dem Thron Gottes bleiben bis zum heutigen Tag. Gut. Gut. Gut, dass Christus in den Himmel gefahren ist. Gut, dass Christus da droben ist, dass er nicht zurückgeschickt worden ist. Gut, um meinetwillen, um meinen Namen dorthin zu tragen, um mich vor Gott, dem Vater, zu vertreten. Genau das darf dich sicher und gewiss machen. Und solange Jesus dort im Himmel mit unserem Namen bleibt, solange er dort unser großer hoher Priester ist, solange ist alles gut. Solange haben wir mit Gott, dem Vater, Frieden. Und dieses Bekenntnis lasst uns festhalten, denn davon hängt auch ab, ob der Heilige Geist bei uns bleibt. Dann ist es sicher für uns, hier auch, auf dieser Erde. Dann ist es sicherer, als es einst im irdischen Vorhof, im Tempel in Jerusalem war. Dann sind wir hier so sicher, wie in einem Rettungsboot. Wie in einem Rettungsboot, das verankert ist am Ufer der Ewigkeit. Da mag es manchmal noch hin und her schaukeln, aber es hat bereits festgemacht am Ufer der Ewigkeit. Dort ist es fest verankert. Manchmal finden Menschen das nicht besonders trostvoll. Festhalten an dem Bekenntnis. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Wobei Jesus doch nicht mehr auf der Erde ist. Jedenfalls nicht leiblich. Aber dazu sagt unser Vers in Vers 15, ich lese den noch einmal. Haltet nun fest. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Halte das einmal fest. Das tun wir oft nicht, nicht? Wir trennen da oft. Da haben wir einerseits die Evangelien. Das finden wir schön, prächtig, was dort über Jesus berichtet wird, wie er die Tochter des Jairus auferweckt, wie er sich der Lahmen, der Kranken, der Besessenen, der Aussätzigen erbarmt. Wunderbar. Wie er sich erbarmt über die Huren, die Zöllner, die Sünder, das bewegt uns. Das kann uns froh machen, das kann uns trösten. Aber dem stellen wir dann oft ein sehr blasses Bild von Christus im Himmel entgegen. Da scheint er weit weg zu sein, gleichsam unerreichbar. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er weist uns darauf hin, das, was in den Evangelien steht, ist gerade deswegen geschrieben, damit wir wissen, was wir jetzt an Jesus haben. Jetzt. Der da oben ist. Denn er ist der gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Fang dann einmal an, die Evangelien zu lesen. Und dann verbinde das mit dem Jesus, der jetzt im Himmel ist. Er ist immer noch der gleiche. So ist er. Unveränderlich. Und so denke an ihn, da oben. Von dort hat er den Heiligen Geist gegeben. Der Herr, er erbarmt sich. Er ist langmütig, sanftmütig. Andernfalls wäre die Gemeinde schon lange nicht mehr da. Der Mächtige, der die Dämonie unter den Menschen brechen will, wir kennen ihn aus den Evangelien. Und nun wollen wir ihn festhalten. So, genau so ist er auch jetzt. Da oben, auf einem höheren Niveau, aber immer noch voller Mitleid. Jesus hat dich nicht vergessen. Das ist auch die Botschaft des Himmelfahrtstages. Sein Mitleiden hat nicht aufgehört. Und sein Verständnis, sein Verstehen mit deinen Schwachheiten, es ist nicht zu Ende. Und gerade, weil er das so gut weiß, weil er dich so gut kennt, gerade deswegen ist er höher hinaufgestiegen, um dich, soll ich es mal etwas platt sagen, um dich besser aus dem Sumpf der Sündhaftigkeit, des Morastes deiner Boshaftigkeit, deiner Lauheit, deiner Gleichgültigkeit ziehen zu können. Wenn du denkst an Christus im Himmel, dann denk an das Gesicht, das er hier auf Erden hatte, voller Mitleid. Das will dir der Heilige Geist zeigen. Und das meint, halte fest am Bekenntnis. Und wenn wir daran gut denken, eben wenn wir das wissen, dann kommen wir zu unserer Himmelfahrt, in Anführungsstrichen. Und davon lesen wir in Vers 16. Denn dann haben wir wieder Zugang zum Vater. Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Freimütigkeit, freimütig sich nähern dem Thron Gottes. Das war seit dem Sündenfall eigentlich unmöglich. Auch vielleicht sagen wir, auch das kann ich, das mache ich. Aber wissen wir wirklich, mit wem wir es zu tun haben? Als wir wie das alttestamentliche Israel an dem Fuß des brennenden Berges Sinai gestanden hätten, hätten wir vermutlich wie das Volk Israel damals gesagt, Herr, lass einen anderen mit diesem Gott sprechen. Lass uns da außen vor. Und wenn wir heute Gott wirklich sehen würden, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, wenn wir dann beten, dann würden wir vermutlich sagen, nein, beten, das traue ich mich angesichts dieses Gottes nicht. Und in dieser Situation, in diesem Zusammenhang, sagt dann unser Abschnitt, nein, du darfst in Freimütigkeit, in deinem Denken, in deinen Vorstellungen vor Gott treten im Gebet. Komm einmal zu Gott. Du darfst es durch den Heiligen Geist wegen Christus, deinem großen Hohenpriester. Denn Gott, er ist durch Christus dein Vater geworden. Und in diesem Sinn ist der Himmelfahrtstag auch Vatertag. Schau im Glauben hin, wer zur Rechten des Vaters erhöht ist. Anders gesagt, Gott ist heilig. Aber er schaut mit den Augen von Jesus, von seinem Thron auf dich, und das ist Gnade. Das ist, wie es hier heißt, Thron der Gnade. Und so darfst du dich zu deinem Vater nähern. Und er kommt zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist die gewaltige Botschaft des Himmelfahrtstages. Amen.